wenn ein Bundesliga-Verein ja bei einer Mitgliederversammlung verkündet, dass er auf die Plattform verzichtet, beziehungsweise er seinen Mitgliedern sagt, er verzichtet auf die Plattform oder verlässt die Plattform, dann ist das einmal ein schöner Applaus auf einer Mitgliederversammlung, aber gar nicht quasi die Auswirkungen berücksichtigt oder die Möglichkeiten berücksichtigt. Und vor allem, wie gesagt, wenn ich auf die Plattform verzichte, wenn ich die Plattform verlasse, findet die Diskussion ja weiterhin statt.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Eintracht vom Main, der Podcast von Eintracht Frankfurt. Mein Name ist Jan-Martin Straßheim, Bereichsleiter der Medienkommunikation bei der Eintracht. Und heute geht es tatsächlich um Kommunikation bei uns im Podcast. Nicht nur um Sport, das ist eigentlich eher das Randthema, sondern um Social Media. Und da haben wir einen speziellen Gast hier, nämlich einen absoluten Top-Experten auf dem Feld der Social Media Themen, nämlich Mario Leo. Er ist Geschäftsführer von Result Sports, schon seit über 15 Jahren im Business und kennt sich aus mit Social Media. Hallo Mario.
Ja, schönen guten Morgen, Jan-Martin. Bin froh, hier zu sein und es ist meine Premiere bei euch. Also freue mich drauf.
Das stimmt. Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Es gibt ja auch einiges zu besprechen. Social Media ist aktuell in aller Munde. Es gibt viele Themen. Ich glaube, wir könnten stundenlang einen Podcast machen. Schwerpunkt ist natürlich X, die Plattform, die derzeit sehr, sehr umstritten ist, nachdem Elon Musk sie gekauft hat. Das wollen wir natürlich ein bisschen beleuchten heute im Podcast, aber natürlich auch von dir erfahren, was werden die neuesten Trends sein im Social Media Bereich. Wo müssen wir uns drauf einstellen oder worauf müssen wir uns einstellen? Und da freue ich mich sehr aufs Gespräch. Mario, wir fangen an mit X. Das ist das Thema, was viele bewegt. Ich habe gelesen, Persönlichkeiten wie Barbara Streisand sind raus. Vereine wie der FC St. Pauli und Werder Bremen sind nicht raus. Das müssen wir vielleicht hier auch mal klar sagen. Raus wäre Account gelöscht, auf Wiedersehen, sondern sind noch da, aber haben den Account stillgelegt. Wie blickst du auf diese Entwicklung?
Ja, also grundsätzlich, sag mal, mit Elon Musk ist natürlich viel passiert. Das Schlimmste allerdings, also das Schlimmste würde ich sagen, also das, was er vorgelegt hat, ist eben die freie Meinungsäußerung in jeglicher Hinsicht, sowohl positiv als auch eben im negativen Sinne, bis hin zu, ich sag mal, Radikalisierung und auch sexuelle Inhalte, die man auf der Plattform jetzt sehen kann, ja, weil eben kein Support und Service Mitarbeiter, die quasi löscht und das ist natürlich eine Entwicklung, die für viele besorgniserregend ist, weil man denkt, die Leitplanken gehen verloren, ja, und die moralischen Werte gehen verloren. Der Sport möchte nie politisch sein. Allerdings die Begründung von St. Pauli und Werder Bremen sind sehr politisch, weil sie sagen, eine Begründung ist, dass sie rausgehen, weil die Plattform X auch die Bundestagswahlen beeinflussen kann, die im Februar bevorstehen. Und das ist für mich im Sport eigentlich ja nicht vordergründig. Also ich sehe eher den negativen Effekt, das besonders in der Internationalisierung, weil Werder Bremen hat ja analog zur Eintracht auch internationale Kanäle, Englisch und einen spanischen Kanal. Und da fehlen halt einfach Reichweiten. Und die Bundesliga wird darunter leiden, dass einfach die Multiplikationseffekte nicht mehr vorhanden sind. Also ich sehe das sehr kritisch natürlich auf der Plattform. Aber die Plattform hat immer noch im nationalen als auch im globalen Markt eine sehr, sehr relevante Bühne.
Wir als Eintracht Frankfurt haben auch eine sehr starke Wertematrix. Wir sind schon auch ein Club, der sich des Öfteren in der Vergangenheit entsprechend geäußert hat. Deswegen muss man da darüber überlegen, wie geht man mit X um, mit der Entwicklung. Jetzt würde ich aber die These mal aufstellen, dass der Ort X nie oder Twitter nie so wirklich sauber war. Also ich glaube, auch schon vor Musk war das nicht unbedingt die Plattform, die irgendwie, also sexuelle Inhalte, pornografische Inhalte gab es da auch schon immer. Es war immer irgendwie auch ein Diskurs, der nicht unbedingt so angenehm geführt wurde, sondern immer etwas rauer. Jetzt hast du gesagt, es gibt dieses Thema Angst vor Einflussnahme auf Bundestagswahl und so weiter und so fort. Wie stark hat sich das überhaupt verändert? Also ich glaube, die Plattform an sich, die ganze Konzeption ist doch noch immer eigentlich gleich geblieben vom Grundprinzip.
Die Grundeinstellung hat sich nicht verändert. Es ist die schnellste Medienplattform, wo einfach Nachrichten im fast aktuellen oder fast Ist-Zustand quasi kommuniziert werden. Man sitzt im Stadion, macht ein Foto oder noch nicht mal ein Foto, sondern er macht tweetet quasi Tor ja, in der dritten Minute und es ist quasi die dritte Minute und 10 Sekunden. Also das ist quasi fast das Live-Erlebnis und das war einfach die Besonderheit von X oder von Twitter. Und wie gesagt, du hast absolut recht. Also wir beobachten ja schon seit 2017, 18 mit unserem eigenen Crawler, dass besonders halt, wenn in den Nachspielzeiten oder kurz vor Ende Tore gefallen sind, dass sich dadurch natürlich eben eine wirklich diskriminierende oder eine sehr raue Sprache implementiert hat. Und wir konnten das sehr, sehr gut zuordnen bei unserem Crawler. dass zu über 95% dieser Reaktionen von Wettspielern quasi passiert ist, die bis zur 90. Minute quasi ihren Tipp richtig hatten, ja, die entsprechend halt alles gesagt haben, boah, jetzt kriege ich die Gewinnausschüttung, und dann fällt in der letzten Minute oder in der Nachspielzeit ein Tor und der Tipp ist weg, ja, und die 1.000 Euro vielleicht, die man gewonnen hat, sind auch weg, und plötzlich musste das als Kanal des Frustabflusses quasi eben dienen. Und deswegen hast du schon absolut recht. Ja, das war eine Rauheit, weil häufig, wie gesagt, die Wettspieler da gesagt haben, boah, shit, ja, verloren.
Wenn wir jetzt über Musk reden, über die Konsequenzen, weil wir müssen uns damit ja auch beschäftigen. Ich glaube, es ist auch eine Sache, die man beobachten muss. Eine endgültige Entscheidung zu treffen ist schwierig, weil man natürlich immer sehen muss, was kommt noch alles, was passiert und vor allen Dingen, was sind die Alternativen. Darüber haben wir auch gerade schon so ein bisschen gesprochen oder beziehungsweise angerissen, dass das Thema internationale Reichweite natürlich ein wichtiges ist für die Clubs, die über Jahre hinweg da etwas aufgebaut haben. Die Frage, die sich für mich stellt, ist, wenn wir uns X anschauen in der Konzeption, wie wir es jetzt haben, mit Musk im Hintergrund, wie sicher ist das Thema Algorithmus? Also das ist ja auch immer, was man hört, dass es neue Algorithmus gibt, dass gewisse Inhalte an die Oberfläche kommen. Also Musk ist omnipräsent, heißt es, ne? Also ich glaube, seine Tweets werden sehr stark nach oben gespült. Das heißt, er wird zu einem Top-Meinungsmacher weltweit. Das muss man sich auch erstmal vorstellen. Das ist ja so ein bisschen diese Angst, die man hat, dass einer, der die wirtschaftlichen Ressourcen hat, in der Lage ist, sich eine Plattform zu kaufen, ein Sprachrohr quasi zu haben und dann darüber so kommuniziert, dass ständig seine Meinung auch vorherrschend ist in gewisser Art und Weise. Wie stark ist das, beobachtet ihr bei Result Sports, hat sich der Algorithmus verändert und was bedeutet das auch für die Bundesliga-Clubs?
Also ja, also du hast vieles angerissen, was sehr, sehr richtig ist, wobei Elon Musk ja nicht der Erste ist, beziehungsweise so ein bisschen parallel läuft. Ja, also wir alle müssen uns ja nur 5 Jahre zurückerinnern, als Donald Trump sagt, dass die klassischen Medien ihm nicht wirklich sehr hold sind und sehr verbunden sind, dass er seine eigene soziale Plattform eben ermöglicht und erstellt, und Truth Social ist heute auch noch aktiv. Das dürfen wir nicht vergessen. Also Elon Musk ist eigentlich quasi ja nur ein Fast Follower und nicht ein Innovator in dem Bereich. Und ja, Elon Musk macht natürlich viele Dinge. Und wenn man die Gesellschaft quasi wirklich sieht, dann ist ja X oder Twitter in Deutschland nie in der Massengesellschaft angekommen, sondern hatte immer nur ein Hauptpublikum von 2 bis 3 Millionen Nutzern. Während der Pandemie wurde das mal deutlich stärker, so auf 5, 6, 7, weil wir alle eingeschlossen waren und Social Media eigentlich der einzige Kontaktpunkt war zwischen einem Verein, einem Bundesliga-Verein und seinen Fans, weil in die Arenen durften wir nicht für sehr, sehr lange Zeit. Und da hat sich quasi eben halt auch diese Rauheit, diese Robustheit eben halt auch ausgeführt. Und da hat sich eben mit dem Kauf Elon Musk natürlich schon einiges verändert. Ja, wenn man bei Instagram, bei Facebook, selbst bei TikTok den Algorithmus sehr, sehr schnell entschlüsseln kann, welche Inhalte da am besten funktionieren, ist es tatsächlich so, dass das halt bei X hochkomplex geworden ist, ja, weil es gibt ja 2 Einstellungen, wenn man quasi nur die Profile, also sprich oben rechts in der Einstellung For You einstellt, dann sind das quasi Themenbiete. Da ist Elon Musk überproportional omnipräsent. Da sind Medien sehr omnipräsent. Besonders News ist sehr, sehr stark. Wir haben eine politische Partei mit blauen Farben, die ist sehr, sehr stark auch auf X. Und dann haben wir eben entsprechend in der linken Spalte Following, ja, und denen man eben folgt. Das heißt also, eigentlich kann man sein eigenes Feed selbst generieren. Und dann ist Elon Musk nicht so omnipräsent, aber natürlich wird er immer wieder eingespielt, ja, weil jeder 4., 5. Tweet ist immer so ein gesponsorter Tweet. Das ist auch bei den anderen Plattformen so, das sieht man sehr, sehr stark, weil das deren Geschäftsmodell ist. Und wenn eben, wie bei X, die Plattform nicht komplett vermarktet ist, werden diese freien Sponsoringflächen dann eben entsprechend mit Elon Musk versehen. Und deswegen sieht man eben sehr, sehr häufig. Und ich als Nutzer muss das einfach nur verstehen. Deswegen glaube ich, ist eben eine Initiative in Deutschland, einfach viel mehr Medienkompetenz, besonders mehr Social Media Know-how, ja, in die Schulen und vor allem in die Gesellschaft zu bringen, weil wir natürlich immer von den Medien, also den klassischen Medien, Boulevard besonders, natürlich immer hören werden, ja, Social Media ist böse, Social Media ist schlecht, Social Media ist rau. Na klar, ja, weil die Medien- und Verlagshäuser in Social Media ihre größte Konkurrenz natürlich haben. Deswegen wird die Konkurrenz immer ein bisschen made und fadig geredet.
Wobei man immer dazu sagen muss, dass die klassischen Medien in Deutschland unter gewissen Voraussetzungen arbeiten. Also da gibt es auch Reglementierungen. Das ist im Social-Media-Bereich mittlerweile eher nicht der Fall. So kannst du mir gerne widersprechen, aber gerade bei X, aber auch auf allen anderen Plattformen, wir reden über TikTok, was übrigens dann auch ein Thema ist, was wir besprechen müsste, denn TikTok ist sicherlich auch mit Vorsicht zu genießen an der einen oder anderen Stelle. Glaubst du, dass es umso wichtiger ist, dass Bundesliga-Clubs auf dieser Plattform bleiben und dazu beitragen, dass es in Sachen Medienkompetenz Fortschritte gibt, beziehungsweise aufklärerische Arbeit auch geleistet wird? Also wie hat man Social Media zu verstehen? Wie hat man es zu bedienen?
Ja, also das würde ich dringendst empfehlen, tatsächlich. Und vor allem halt auch, was eben nicht viele Bundesliga-Clubs machen, ist außerhalb des sportlichen Betriebs zu agieren. Also sprich, wir sehen ganz, ganz viele Trainingsbilder. Man sieht natürlich an Wochenenden die Spielergebnisse. Das heißt, es ist sehr spieltagsfokussierend. Und ich glaube, die Bundesliga-Clubs haben mit den Medienkompetenzen unfassbar große Chancen. Ja, nicht nur das eigene Publikum zu sensibilisieren. Wir haben, weißt du ja selbst, 2013, 2014, 2015 zusammen an Etiketten und Rahmenbedingungen schon mal konstruiert. Und die Eintracht ist da natürlich mit dem sportlichen Erfolg wirklich ein Vorreiter.
Was wir spüren, Mario, ist, dass es natürlich auf X, aber auch auf anderen Plattformen politisch viel, viel heißer zugeht, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also wir haben mehr Auseinandersetzungen, es ist deutlich rauer geworden, es ist deutlich anstrengender geworden auch in der Diskussion. Es gibt viel mehr Vorwürfe, es gibt viel mehr Beschimpfungen, es gibt viel mehr Hass und es gibt viel mehr Hetze. Ich denke, das ist etwas, was klar in den letzten Jahren deutlich geworden ist. Das heißt, die politische Lage hat sich verändert. Wer ist denn da Auslöser? Ist Social Media dort einfach nur die Fläche, wo man darüber diskutiert in diesem unangemessenen Ton? Oder gibt Social Media sogar mittlerweile den Takt vor und es schwappt quasi von Social Media über in die politische Klasse. Wie siehst du diese Entwicklung? Weil die ist natürlich für sowas auch irgendwie prägend und für X natürlich auch.
Ja, besonders, ja. Also absolut. Das ist das, wie gesagt, das schnellste soziale Netzwerk. Da wird sofort die Sache diskutiert. Wenn wir jetzt mal einmal quasi kurz erklären für alle, die politische Sensibilität rausnimmt. Die Bundesliga-Vereine nehmen nie an Gerüchten teil, ja, sondern sind eigentlich immer der Qualitätssicherer auf den Plattformen. Das heißt, wir kommunizieren nur, wenn ein Spieler verpflichtet wurde und nicht schon vorher, ja, die Medien schreiben dies und das und die Gerüchte und mit denen verhandeln wir.
Aber auf Twitter gibt es ganz viele Insider, die zumindest behaupten, gewisse Dinge zu wissen.
Ja, na klar. Und deswegen an dem Beispiel eben im Sport, ja, mit Fabrizio Romano oder eben hier in Deutschland mit einem Plettenberg, ja, und wie sie alle heißen quasi, ist natürlich dieser Sensations, ich nenne es mal Klickjournalismus, natürlich eben entstanden. Und dieser Klickjournalismus führt dazu, dass viel, viel mehr, ja, Gerüchte gestreut werden, die entsprechend dann natürlich viele vor vollendete Tatsachen eben halt auch stellen. Und dadurch ist das entsprechend in die Gesellschaft rübergeschwappt, da stimme ich dir zu. Und man muss wirklich sagen, die Gesellschaft oder Social Media ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ja, unser Lebenswohlstand ist in Gefahr. Unser Zukunftsausblick ist nicht rosig. Wir haben keine Vision Deutschland. Ja, und jeder ist quasi nur und diese Situation fördert Egoismen. Und Egoismen fördern entsprechend, dass ich erstmal gegen alles andere bin, solange meine Schäfchen im Trocknen sind. Und das ist quasi der Entwicklungszustand der Gesellschaft. Und da hat die Politik natürlich viel beigetragen, ja, indem wir einfach nur mal ein Wärmepumpengesetz nehmen, das dann quasi 3 Monate später als Test an der Gesellschaft quasi ausgelobt wird. Da wird natürlich der Gesellschaft viel aufgebürdet, ja, was wie gesagt Lebenswohlstand gefährdet, die Lebensqualität, in der wir uns befinden. Wir meckern auf hohem Niveau. Allerdings muss man die gesamte digitale Technologieentwicklung halt auch berücksichtigen. Da muss man schon sagen, ja, wir sind eigentlich ein Entwicklungsland, was die digitale Transformation angeht. Und ein Entwicklungsland wird halt einfach in 15 Jahren schwierige Phasen durchgehen müssen, um sich neu zu entdecken und neu zu ermöglichen. Das heißt, wir müssen als Sportvereine, als Bundesliga-Vereine jetzt, ja, für die nächsten 4, 5 Jahre eigentlich vorbereitet sein, der Halt, das Rückgrat der Gesellschaft zu sein, indem ihr, ja, sportlicher Erfolg zeigt, quasi eine Heimat bietet, ein Stück weit Schutz und Besonderheit eben den Fans eben ermöglicht, dass sie von dieser Unsicherheit im Alltagsleben ein Stück weit sich entfernen können und bei euch entsprechend dann ja, Gemeinschaftsgefühl, Erfolg, Souveränität, Glück Emotionen, positive Emotionen einfach abdienen. Und das ist komplex, das ist schwierig. Da sind viele Vereine natürlich noch nicht bereit dazu. Und Social Media, das noch quasi abrunden, in der Kommunikation ist nicht mehr nur reine Kommunikation, sondern es ist Psychologie. Ja, wie sende ich die Botschaft aus? Wie kommuniziere ich die Botschaft? Und da ist jedes Wort wird eben nach links oder nach rechts, ja, nach positiv oder nach negativ ausgewertet. Und deswegen brauchen wir in der Kommunikation immer mehr Klarheit, ja, dass ganz, ganz wenig Spielraum für Interpretation da ist. Und da ist dann jedes Wort eben entscheidend.
Was interessant ist, werden Clubs die Plattform verlassen, auch drüber nachdenken, sie zu verlassen, aus sicherlich auch guten Gründen. Das muss man vielleicht an der Stelle auch sagen. Also ich glaube nicht, dass es unbegründet ist, dass jemand mal eben eine Pause einlegt. Das denke ich, ist auch klar. Geht aber jemand wie Robert Habeck, der eigentlich aus diesen Gründen die Plattform verlassen hat, wieder drauf und sagt, naja, er will ja auch Kanzler werden und hat vielleicht auch andere Ziele noch, aber ich brauche diese Plattform auch oder ich möchte diese Plattform auch bespielen, um eben nicht anderen Kräften das Feld zu überlassen. Das ist im Endeffekt ja nichts anderes als eine Bestätigung deiner These.
Sehe ich exakt genauso und besonders eben, ich nehme ein Beispiel, wenn ein Bundesliga-Verein ja bei einer Mitgliederversammlung verkündet, dass er auf die Plattform verzichtet, beziehungsweise er seinen Mitgliedern sagt, er verzichtet auf die Plattform oder er verlässt die Plattform, dann ist das einmal ein schöner Applaus auf einer Mitgliederversammlung, aber gar nicht quasi die Auswirkungen berücksichtigt oder die Möglichkeiten berücksichtigt. Und vor allem, wie gesagt, wenn ich auf die Plattform verzichte, wenn ich die Plattform verlasse, findet die Diskussion ja weiterhin statt. Nur ich nehme sie nicht mehr wahr. Und dann kann ich entscheiden, will ich sie bewusst nicht mehr wahrnehmen oder will ich Haltung zeigen? Und da unterstütze ich jeden Bundesligisten, der sagt, wir bleiben auf der Plattform, wir zeigen Haltung, wir stellen uns auch der Kritik, wir stellen uns auch dem rauen Umfeld, aber es geht um Haltung. Und besonders in der Gesellschaft, die wirklich so ist, wie wir sind, ja, die von Unsicherheit geprägt ist, braucht es Haltung. Und deswegen schätze ich Robert Habeck mit der Entscheidung, mit der Begründung, aber es geht da genau um Haltung. Ja, weil wenn ich auf der Plattform bin, dann erlebe ich die Diskussion, dann kann ich dagegen steuern und kann entsprechend meine Meinung dazu beitragen. Und wir sind einfach ein Land, das immer getrieben ist an Beteiligung. Ja, wir wollen Mitsprache. Wir haben eine sehr, sehr gute Bildung, obwohl wir tagtäglich auch drüber schimpfen, wie die Lehrkräfte eben sind. Aber wir brauchen zwingend in den 5., 6., 7. Schulklassen Medienkompetenz. Ja, unsere Kinder und unsere Jugendlichen lernen Social Media beim Doing, ja, sind quasi ausgesetzt von Fehlinformationen und werden dazu hingeführt. Ja, wir haben jetzt bei den letzten Landtagswahlen gehört, dass die ganze Jugend ins rechte Lager driftet und blau wählt. Das darf nicht sein. Das kann man verhindern, indem man eben mit 12, 13, 14 die Medien schult oder die Kinder schult in Schulen. Und da ist vielleicht das Problem, dass wir halt in den Kultusministerien und besonders bei den Lehrkräften nicht genügend digitale Kompetenz haben. Deswegen braucht es eigentlich einen Bildungspakt, um genau diese digitale Transformation hinführen. Weil alle Plattformen, die wir nutzen, sind nicht deutsch. Ja, alles, was wir in der digitalen Welt sehen, ist nicht deutsch. Und die sind eben entsprechend in den nächsten 5, 10, 15 Jahren sehr einflussnehmend, ja, weil wir alle diese Plattformen nutzen. Und wir brauchen einfach eine deutsche Kompetenz. Ja, und dagegen zu sein, ist immer schön. Das Problem ist nur, wenn man dagegen ist und die nicht besitzt, dann hat man halt nichts mehr davon in 15 Jahren.
Ich vermisse die Zeit von StudiVZ. Ja, das war eine deutsche Plattform, auf der wir groß geworden sind damals. Ne? So die
und wir hatten Lokalisten und wer kennt wen. Also wir haben ein paar gehabt.
Das war dann am Anfang alles, wenn man sich das mal anschaut, die Geschichte von Social Media, die ja doch gar nicht so alt eigentlich ist, aber es kommt uns ja schon so vor, als ob das immer da gewesen ist. Ne? Und wir haben jetzt die Generation, die Gen Z, die jetzt quasi heranwächst, ist, glaube ich, die erste, die komplett in diesem Social-Media-Zeitalter aufwächst. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin einfach froh, dass das bei mir nicht der Fall war. Auch wenn es dein Job ist und auch du dein Geld damit verdienst, muss ich sagen, es war die schönste Zeit, war als Kind auf den Bolzplatz gegangen zu sein und eben nicht irgendwelchen Mobbing-Themen ausgesetzt zu sein im Netz oder irgendwelchen Standards, die gesetzt worden sind von Influencern, die irgendwie Einfluss auf dich oder auf dein direktes Umfeld irgendwie nehmen. Aber da ist nämlich auch so ein bisschen die Frage, wir reden über Medienkompetenz, was das eine ist, was ganz wichtig ist. Ne? Wie rezipiert man Social-Media-Inhalte? Wie geht man damit um? Aber auf der anderen Seite ist die Frage doch auch, wie weit kann Social Media eigentlich wirken? Wie weit darf Social Media eigentlich wirken? Also zum Beispiel das Thema Sexualität auf Twitter beispielsweise, auf X schon immer irgendwie unzensiert gewesen, leicht verfügbar mit ein paar Einstellungen im Handy zu kippen, auch für Jugendliche und Kinder. Der Zugang auch im Netz grundsätzlich zu solchen Inhalten. Das ist ja im Endeffekt ein riesengroßes Problem, wo doch die Politik eigentlich auch handlungsschneller sein müsste? Oder ist es zu naiv gedacht, weil es eben ein globales Thema ist?
Es ist ein bisschen naiv gedacht, Jan-Martin. Wir sind uns häufig sehr, sehr einig. Aber in dem Fall ist es tatsächlich ein bisschen naiv, weil das Problem ist einfach nur, wir müssen die Entwicklungsketten in den Familien anschauen. Ja, zwischen 5 und 8 entwickelten Jugendliche sein Interesse für die Sportart, die er gerne quasi ausüben möchte oder sie gerne ausüben möchte. Das ist schön und gut. Das liegt auch sehr, sehr nah an den Eltern heran, weil natürlich die Eltern in den ersten Jahren quasi die Triebfeder sind. Und dann haben wir entsprechend zwischen 8 und 12, wenn die Kinder dann von der Grundschule, die Grundschule im nahen Heimatdorf oder in der Heimatstadt quasi verlassen und dann auf die weiterführenden Schulen gehen, genau der Punkt, wo die Eltern sagen, so, jetzt bekommst du ein Smartphone aus Sicherheitsgefühl, weil wenn eine Stunde ausfällt, wenn ein Bus ausfällt, ja, du bist weiter weg, dann kannst du uns kontaktieren. Und das ist eigentlich der Beginn der Reise Social Media. Und dann sind eben unfassbar viele Kinder einfach weg von den Regeln der Eltern, ja, weil sie entsprechend das Handy dann eben haben. Und dann sind es natürlich auch die hervorragenden Inhalte, die die Fußballclubs oder die Sportvereine liefern, die natürlich auch dazu ködern sind. Also wir sind quasi sowohl als auch.
Ja.
Und deswegen haben wir entsprechend eine Verantwortung, eine gute Verantwortung. Deswegen sage ich ja, wir müssen rauskommen von diesem wöchentlichen Zyklus Ergebnisdenken, sondern hin zum gesellschaftlichen Verantwortungsdenken, weil wir so gut sind, dass mit den Inhalten, die wir liefern, dass die Kinder ja gar nicht ihr Kinderzimmer verlassen müssen, um die Eintracht jeden Tag zu leben, um hier in der Region zu bleiben. Und wir dürfen nicht in die Trägheit quasi hineinkommen und die Trägheit der Jugend dann zu einer Trägheit der Nation in 10, 15 Jahren eben werden lassen, sondern wir müssen Anreize schaffen, und das macht die Eintracht ja mit den Kids-Camps hervorragend. Also ihr geht quasi in die Region, seid quasi da, damit Kinder Sport treiben. Und wir sollten sowohl sehr, sehr stark agieren, was Sport betrifft. Und jetzt komme ich zu dem Punkt regulieren. Das Problem in Europa ist, wir testen nie aus, wir bilden nie aus, wir schulen nicht, sondern wir regulieren erst und wollen dann entsprechend die Maßnahmen in diesen vorgegebenen Leitplanken einhalten. Und das ist eben nicht Social Media oder beziehungsweise das ist nicht die digitale Welt. Wir schimpfen auf Elon Musk ohne Ende, aber er steht morgens auf, ja, mit der Maßgabe, sich selbst zu challengen und Dinge auf den Kopf zu drehen, auf den Prüfstand zu nehmen. Ich schätze ihn von seiner Innovationskraft, von seiner aus der Komfortzone heraus, ja, und sich immer vor den krassesten Thesen quasi auch nicht zurücksetzen lassen. Meine Raketen ins All fliegen zu lassen und Raketen wieder landen zu lassen, das ist einfach unfassbar. Und er disruptiert einfach die Industrien. Also nächster Aspekt, der jetzt kommen wird, ja, im Februar erhältlich sein wird, ist PIP. Das ist das Smartphone von Tesla oder von Elon Musk. Und das braucht keine SIM-Karte mehr. Das heißt, er substituiert Mobilfunknetzprovider, weil du schaltest das Handy an, das verbindet sich mit Starlink da oben und dann kannst du surfen, browsen, telefonieren und alles tun. Und man braucht keine Mobilfunkprovider mehr. Das heißt, er setzt komplett klassische Standardindustrien aus und hebel die aus. Und das ist eben wirklich unfassbar faszinierend, aber unfassbar beängstigend, wenn es um den Lebenswohlstand geht.
Ja, weil der Grund ist der Punkt. Also wenn wir darüber reden, über Elon Musk, ich glaube, das Thema Unternehmertum und Innovationskraft unbestritten. Das ist dieses Genie- und Wahnsinn-Prinzip, ne? Also eigentlich die Menschen, wo man so ein bisschen ehrfürchtig sich das anschaut, aber gleichzeitig auch dann eben die Angst hat, was will dieser Mensch, beziehungsweise wie viel Einfluss kann er nehmen? Und was du jetzt gerade auch sagst über das Thema Zukunft der Telefonie, das geht natürlich auch alles dann auch wieder in seine Richtung, beziehungsweise hängt dann wieder von einer Person, von einem Unternehmen ab. Das ist natürlich auch gefährlich in gewisser Art und Weise.
Ja, wir reiben uns aber an dem Thema, weil er genau eben diese Person ist und stellen dann TikTok eigentlich, ich nenne es mal, einen Freifahrtschein aus.
Das ist der Punkt, den ich ja vorhin schon angesprochen habe, weil wenn wir über Twitter reden, müssen wir auch über TikTok reden. Und wir machen das auch bei Eintracht Frankfurt und deswegen machen wir den Podcast auch, um zu zeigen, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, dass es eben nicht darum geht, einfach nur wegen ein paar Reichweite extra aufrechtzuerhalten, sondern dass man wirklich sich dann auch überlegt, wie geht es in Zukunft weiter? Welche Entscheidungstragweite hat das ganze Thema, wenn wir uns jetzt verabschieden von X. Was bedeutet das eigentlich für TikTok, wo wir ja quasi auf einem chinesischen Kanal unterwegs sind? Wie läuft es da eigentlich mit dem Thema Algorithmus?
Und der ist brutal. Also es reichen 5 Videos von Anfang bis Ende durchgeschaut, also 5 mal 15 Sekunden im schlimmsten Falle, also sprich 75 Sekunden, die entsprechend dein Feed von in 2 Stunden vorgehen, der über die nächsten 2 Wochen, 2 Jahre beeinflusst. So, jetzt gehen wir halt mal davon aus, wir sprechen von einem Eintracht-Fan, der schaut 5 Eintracht-Videos, sein Feed wird voller Eintracht-Videos sein. Großartig. Genau das, was wir uns wünschen als Eintracht Frankfurt. Jetzt gehen wir halt mal vielleicht von einem anderen Konstrukt aus. Also wir haben einen mit 50-Jähriger, der vielleicht pädophile Ansätze hat und sagt, jetzt schaue ich mir 5 Videos von leicht bekleideten minderjährigen Mädchen eben an. Dann sind es 5 Videos, die entsprechend seinen Feed komplett mit leicht bekleideten minderjährigen Teenagern quasi befüllt. Und das sind halt, das müssen unsere Jugendlichen wissen. Deswegen ist gerade bei jungen Sportlern, die heranwachsen, immer sehr, sehr viel Haut zu sehen, weil sie zunächst mal auf ihr Community-Wachstum, ja, sie wollen schnell wachsen, sie wollen zum Influencer werden. Und wir müssen einfach, deswegen Medienkompetenz, wir müssen den Jugendlichen sagen, es geht nicht um Community-Größen, sondern es geht um moralische Leitplanken, es geht um Stellenwerte. Ja, und jede Plattform hat was Positives und was Negatives. Da muss man wirklich Facebook loben, die es geschafft haben, 15 Jahre relativ sauber quasi auf der Plattform zu bleiben. Das Geschäftsmodell mit Werbung, das Geschäftsmodell mit der Positionierung, auch mit der Verifizierung sehr, sehr gut gehalten zu haben und eben nicht irgendwie quasi auf Kosten, ja, gesellschaftlicher Entwicklungen, besonders eben von Dopamin, weil das ist ein Punkt, den wir komplett vergessen. Ja, Dopamin in unserem Kopf. Der ist nämlich so gesteuert, dass als wir 17, 18, 19 waren, auf dem Bolzplatz waren, ja, irgendwo zwischen 200 und 300 Dopaminstöße, Endorphine und all die positiven und negativen Trigger, die der Kopf einfach aussendet, uns mitbringt. Und heute sind 45 Minuten TikTok, so ist die durchschnittliche Sitzung bei den Jugendlichen, 45 Minuten teilt mal 15 Sekunden. Das heißt, die haben 180 Dopaminstöße allein durch den Content, den sie in 45 Minuten quasi eben anschauen. Und durch das der Content vielleicht dann nach 4-5 Sekunden schon im Kopf einmal durchgegangen ist und nicht für gut empfunden ist, wird geswiped. Ja, swipe, swipe, swipe. Das heißt, man hat 3, 4, 5 Sekunden Zeit im Anfang des Videos, ja, für ein Aha oder für einen Wow-Effekt, für ein Wow-Erlebnis zu sorgen oder das richtige Musikstück für die Zielgruppe quasi ausgewählt zu haben, damit die Zielgruppe von Anfang bis Ende durchschaut. Und die meisten machen es natürlich nicht. Aber durchschnittlich ist es so, dass heute ein 18-jähriger Jugendliche irgendwo zwischen 2500 und 3000 Dopaminstößen pro Tag hat. Und da ist unfassbar viel Geräuschkulisse. Das Gehirn, ja, wenn ich meine Kinder zum Beispiel frage, die 18- und 22-Jährigen, die nach einer TikTok-Sitzung eben dann wieder zum Essen kommen oder zur Unterhaltung kommen, dann frage ich, was habt ihr denn gemerkt? Wie viele von den Inhaltestücken sind denn hängen geblieben in den 45 Minuten TikTok? Und die können sich an kaum was erinnern, weil einfach so viel Content die umgibt, so viel Content umringt, dass man entsprechend das eben berücksichtigen muss. Und deswegen Medienkompetenz, Bildung, wir brauchen Know-how. Und die Eintracht kann und auch der Podcast soll helfen, da einfach nur Sinnhaftigkeit zu machen. Social Media ist genau das, was wir uns wünschen. Es ist die Form, dass wir mit uns beteiligen können an Diskussionen. Wir dürfen aber nicht davon ausgehen, und das haben wir ja sehr häufig so, dass wenn wir eine Pandemie haben, wir plötzlich 82 Millionen Virologen haben. Wenn wir eine Euro haben, 82 Millionen Bundestrainer haben. Ja,
und die haben wir sowieso schon immer gehabt.
Die haben wir schon immer gehabt, ja. Aber wir müssen einfach, und das ist halt von jedem Sender und jeder Verantwortliche, der quasi ein Handy besitzt und quasi an der Diskussion teilnimmt, nehmt euch ein Stück zurück.
Ja. Ich finde das auch gut, wenn man sagt, okay, wir müssen das Thema Medienkompetenz in den Mittelpunkt rücken. Die Frage, die sich mir stellt, ist allerdings die Art und Weise, wie Social Media funktioniert. Ob man vielleicht nicht mit einem Klarnamen zukünftig agieren muss beispielsweise, also aus der Anonymität heraus, legitimiert Anmeldung quasi mit einem Pass, mit einer Nummer beispielsweise, mit einer normalen Passnummer, sodass man einfach nicht mehr als Anonymer irgendwie eine Bewegung anführen kann auf irgendeiner Seite, die, ob es politisch ist oder wie auch immer getrieben, sondern dass man einfach wirklich dann als Mario Leo oder Jan Strassheim in die Diskussion geht und dann eben auch ähnlich wie auf LinkedIn auch für seine Meinung gerade stehen muss, um halt eben auch den Umgangston und auch die Netiquette entsprechend zu schärfen. Weil ich glaube, es gibt ja zumindest, auch da kannst du mich gerne korrigieren, da bist du besser informiert als ich, aber es gab ja schon mal Überlegungen, die diese Runde oder in diese Richtung. Und die Social Media Plattformen haben damals gesagt, nein, das hilft uns nicht in Sachen Reichweite. Und da glaube ich, haben wir doch einen Punkt, wo auch dann im europäischen Recht oder grundsätzlich doch auch ein Anker sein muss, dass man sich überlegt, die Menschen müssen mit Klarnamen agieren, sie müssen auf TikTok mit Klarnamen agieren, es muss einfach eine andere Rechenschaftspflicht auch gelten für die, die sich in diesem Raum bewegen. Wäre das nicht ein Ansatz?
Ich befürworte den absolut, ja, und begrüße den absolut. Wir alle kennen aber halt auch die Rahmenbedingungen von 2014, 15, 16, dass wenn in einem Sportverein die Diskussion nicht so gut lief, dann hatte man quasi ein Nebenprofil, wo man einfach so ein bisschen mal als Neutraler die Diskussion ein bisschen umgeleitet hat. Das ist einfach so. Aber du hast absolut recht. Also LinkedIn macht es großartig mit der Verifizierung. Da muss man seinen Pass hinterlegen und die wissen eben genau, ja, wer was aussendet, ja, und wer welche Möglichkeiten hat. Das Problem ist, glaube ich, in dieser globalen Welt, dass wir halt von 2, 3, 4 verschiedenen Standards ausgehen, ja, weil ganz viele Social Media Nutzer in Afrika und Südostasien gar keinen Pass haben, den zu legitimieren und zu vergewissern. Deswegen, wie gesagt, müssen wir halt auch so ein Stück weit natürlich diese globale Entwicklungen hinführen und ganz häufig ist es eben so, dass gerade halt in Afrika Facebook halt auch als Bildungsnetzwerk oder YouTube mittlerweile, also kein Schüler lernt ja Mathematik mehr in der Schule, das muss man auch, also diese Mehr muss man quasi auch nehmen, dass der Mathelehrer gut Mathematik erklären kann, jeder Schüler lernt Mathematik bei YouTube, ja, weil es da irgendein YouTuber geht, der das viel, viel besser erklären kann als der Lehrer in der Schule.
Ja, das kann man ja trotzdem mit Klarnamen machen.
Absolut, hundertprozentig, deswegen sage ich ja, in Europa sicherlich möglich, ja, weil ich glaube, dass 98% der Einwohner in Europa, der registrierten Einwohner in Europa einen Pass haben und dementsprechend die Sicherheit eben haben.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir Social Media nicht grundsätzlich verteufeln, sondern es besser einsetzen in Zukunft. Das wird auch die Aufgabe sein, natürlich von Eintracht Frankfurt. Da gibt's die Überlegungen, und nicht die Überlegungen, wir werden das machen, wir werden Pluska etwas stärker bespielen, haben wir schon längeren Account da und beobachten das auch. Wie siehst du die Zukunft dieses Kanals? Also wie siehst du Pluska? Du hast, glaube ich, mir mal auch erzählt von Brasilien, da gab's ja auch gewisse Erfahrungswerte. Kannst du uns ein bisschen teilhaben lassen, was bedeutet Blue Sky für die Leute, die nicht auf X mehr sein wollen, aus politischen Gründen oder aus Haltungsgründen oder grundsätzlich die Plattform verlassen wollen? Was ist der Vorteil von Blue Sky? Was ist eigentlich auch der Unterschied?
Also mit der Übernahme von Elon Musk haben sich unterschiedliche Plattformen erstmal versucht, quasi diesen Raum für sich zu gewinnen. Neben Blue Sky noch Mastodon, das hört man ab und zu mal in den Medien. Meta hat ihre Plattform Threads quasi zum Leben gebracht und im Herbst 2024 gelauncht, um natürlich genau diesen Spektrum kurze, schnelle Nachrichtendienste quasi eben zu etablieren. Und Blue Sky ist quasi von einem Mitbegründer von Twitter, der durch die Übernahme von Elon Musk dann auch freigestellt wurde, immer so als ein Nebenhobby oder Nebenprojekt quasi implementiert. Und wer sich auf Blue Sky jetzt mal quasi neugierderweise den Eintracht-Kanal anschaut oder die anderen Bundesligisten, die mittlerweile dort vertreten sind, der wird feststellen, von der Ansicht her, von der Menüführung, von der Struktur unterscheidet er sich kaum vom bestehenden Twitter. Das heißt, es ist eigentlich fast ein Klon, wie er ausschaut. Der hatte am Anfang eben die Schwierigkeit, dass die Registrierung sehr komplex war und vor allem, dass das Nutzerempfinden und das Nutzergehabe sehr, sehr komplex und anstrengend war und dementsprechend nicht viele Nutzer hatte, bis eben die deutschen Medien oder die europäischen Medien immer mehr auf Elon Musk und Donald Trump und natürlich die politische Rolle und Beeinflussnahme einfach hingeführt haben und Blue Sky in den Medien immer mehr multipliziert wurde oder transportiert wurde und dann jetzt entsprechend zu einem möglichen Alternativkanal heranwächst. Was die Unterschiede sind, ist oder was Eintracht oder jeder Sportverein oder jeder Nutzer immer davon ausgehen muss, wen treffe ich dort? Ja, das ist ja eigentlich der wichtigste Aspekt, den ich dort mit begründen muss. Und wen treffe ich dort, muss ich dann immer schauen, wie groß ist eigentlich die mögliche Zielgruppe. Und Blue Sky hat jetzt in den letzten 14 Tagen natürlich sehr, sehr viele positive Nachrichten kommunizieren können, dass sie jeden Tag etwa 1,2 Millionen neue Nutzer auf die Plattform herangetreten sind. Aber man muss auch realistischerweise sagen, bis zum 1. November 2024 waren auf der Plattform 15 Millionen registrierte Nutzer, von denen etwa 800.000 bis 900.000 aktiv waren. Ja, demgegenüber stehen 650 Millionen aktive Nutzer bei Twitter oder X, ja, mit etwa 1,4, 1,5 Milliarden registrierte Nutzer. Die sind aber registriert und nicht so häufig aktiv. Und aktive Nutzer bedeutet 5 Minuten am Stück, einmal pro Monat, also an einem Tag oder an einem Abend quasi, 5 Minuten am Stück sich auf der Plattform zu bewegen. Das heißt auch noch nicht mal eine riesig lange Zeit, um als aktiver Nutzer gewertet zu werden. Ja, und dementsprechend sieht man ja auch, dass eben FC St. Pauli, der mit viel Medienbrimborium und viel Marketing und viel Kommunikation versucht hat, quasi möglichst viele Nutzer auf die Plattform zu bringen, ja, bei 40.000 endet. Ja, also die werden nicht wahnsinnig groß wachsen, die Community, es sei denn, wie gesagt, alle Medien springen drauf ein. Und da muss man eben halt auch ein Stück weit auch noch mitnehmen. Das Ganze fing ja schon ein bisschen früher halt an, als auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Recherche an die Bundesligisten herangegangen sind. Was wäre denn eine Alternative zu X? Wo würdet ihr denn hingehen? Und so ein bisschen selbst diesen Druck erzeugt hat.
Das ging davon aus, die Umfrage von sportschau.de vor 3 oder 4 Wochen. Da haben wir natürlich auch geantwortet, dass wir zunächst planen, bei X zu bleiben, das aber natürlich uns auch alles anschauen. Das ist ja auch normal, das machen wir über Jahre hinweg schon, dass man natürlich auch sich Entwicklungen anschaut. Allerdings auch mit einer Gegenfrage verbunden, warum dann eben auch die Sportschau auf Twitter ist. Da wurde allerdings geantwortet, dass die Journalistin, die das im Endeffekt diese Umfrage zu verantworten hat, nur eine Freelancerin wäre und die Frage müsste ich woanders hinstellen. Deswegen hat für mich diese Art der Umfrage dann auch irgendwie keine so wahnsinnig große Bedeutung.
Und das ist leider deswegen keiner in Deutschland hinterfragt, die Rolle der Journalisten in dieser Entzweiung unserer Gesellschaft.
Ja? Das ist also, korrekt.
Ja, und 100%. Das müssen wir unbedingt halt auch hinterfragen.
100%.
Ja, und es geht den meisten Journalisten in Deutschland um Klickzahlen, um Aufrufzahlen, um Relevanz zu schaffen.
Es ist tatsächlich so, dass es zunehmend auf Social Media reißerische Überschriften gibt, selbst von Medien, die das eigentlich nicht A, nötig haben oder B, auch einen anderen Auftrag haben. Ich möchte da gar nicht ins Detail gehen. Aber wo es darum geht, im Endeffekt eine Wirkung zu erzeugen und im Endeffekt auch Klicks abzugreifen. Und ich glaube, diese Thematik müssen wir mehr in den Vordergrund stellen, auch in den Kontakt mit den Medien, weil so wird es nicht funktionieren auf Dauer.
Hundertprozentig. Also wie gesagt, das ist eine Gesamtkonstrukt oder eine Gesamtverantwortung, die wir alle tragen. Deswegen ist auch bei Result so, du hast ja gesagt, Geschäftsführer, ich sehe Result nicht als Agentur. Ich verabscheue den Begriff Agentur, weil er immer auf die Uhr blicken lässt, weil er immer gewisse Rahmenbedingungen hingeht. Bildung ist der wichtigste Aspekt und wir wollen Ausbildung sein. Und der wichtigste Anker ist natürlich auch bei den Clubs. Wir haben unfassbar hervorragende Kommunikatoren, ja, wie dich, ja, Sascha Flicke beim Borussia Dortmund, Stefan Mennerich beim FC Bayern. Da sind nur 3 zu nennen. Da sind halt auch noch wirklich 10, 11 weitere gute.
Das Thema Rolle der Medien, das ist immer sehr effekthascherisch, ne? Also eine Umfrage zu machen mit, 8, 9 Fragen oder in dem Fall waren es, glaube ich, 3, 4, um einfach mal ein Thema aufzumachen, was ja durchaus auch so diskutiert werden kann. Also ich will das auch gar nicht jetzt irgendwie ins Negative ziehen. Auch die Entscheidung der Clubs ist zu respektieren, ne? Und das geht mir allerdings darum oder uns, dass wir Akzeptanz haben und auch Verständnis für die Situation, denn es wird immer komplexer. Und es wird in Zukunft noch viel, viel komplexer werden, auch auf anderen Plattformen. Und die Frage, die sich am Ende stellt, ist, wie stark stellen sich die Clubs auch im Ligaverband auf, um zukünftig die Menschen zu erreichen, unabhängig zu sein von internationalen Plattformen, die uns eventuell wirklich Probleme bereiten können.
Und da wollte ich auch genau hin. Wir haben klasse Kommunikatoren, wir haben hervorragende Marketingmenschen im Sport, wir haben aber ein riesiges Defizit an Technologiewissen, weil kein Marketingmanager uns sagen kann, wie NFTs funktionieren, wie Blockchain funktioniert, wie OTT-Streaming funktioniert. Wir brauchen Technologiekompetenz in den Club. Die Eintracht mit dem Tech-Quartier und Eintracht Tech und Tim Jäger macht es großartig, ja, schafft immer mehr Raum für sich selbst, um das selbst zu ermöglichen. Das ist ein Weg vorwärts, ja, weil im Endeffekt kann man dann entsprechend seine Zielgruppe und seine Community eben genau mit dieser Kompetenz ausstatten und auch sehr viel Verantwortung übernehmen in dem Bereich. Deswegen geht diesen Weg absolut weiter und ich hoffe, ja, dass sowohl die Bundesliga als auch jeder Bundesliga-Club einen ähnlichen Weg verfolgt, ja, die Datenhoheit der Nutzer, der Gesellschaft entsprechend in den Vordergrund zu sehen. Und das macht die Eintracht entsprechend, geht sehr, sehr fürsorglich mit Daten um. Und genauso muss es eben sein. Nur wenn man jetzt wieder sieht, jetzt kommen wir wieder in November, der Facebook-Monat startet und man sieht Beiträge, ich verbiete Facebook jetzt die Nutzung meiner privaten Bilder auf der Plattform und bin quasi gegen diesen Artikel X. Ja, das funktioniert halt nicht auf Meta. Ja, also muss man schon sich aktiv abmelden, wenn man nicht die Nutzung der Bilder quasi gestattet starten möchte, das muss man eben halt auch wissen. Und das zählt dann eben zur Medienkompetenz oder zur Nutzungskompetenz dazu. Also wir dürfen auch das Kleingedruckte bei den Social Media Plattformen wissen. Und jetzt kommt noch ein Anker, der ganz wichtig ist. Liebe Eltern zu Hause, die Kinder haben, das Einstiegsalter in Social Media ist 13. Ja, nicht 9, nicht 11, nicht 10. Jede Social Media Plattform gibt das Eintrittsalter bekannt. Ja, nur wer in der deutschen Gesellschaft A weiß um das Eintrittsalter und weiß dann entsprechend, welche Medienkompetenz es eben bietet, und um ein Profil zu haben. Und man sollte eben zu Hause mit den Kindern eben unfassbar viel widerspiegeln. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass unser 12-Jähriger quasi seine Online-Zeit mit den Eltern verhandelt hat. Wir haben ihm die Aufgabe gegeben, zu überlegen, wie häufig er Mamas Tablet, Papas oder Mamas iPhone nutzen möchte, um das Handling des Betriebssystems zu verstehen. Dann hat er nach einer Woche eben gesagt, so, ich habe es mir überlegt und ich möchte jeden dritten Tag eine Dreiviertelstunde. Dann haben wir gesagt, hervorragend, ja, Deal. Wenn du eine 1 nach Hause bringst, verlängert sich deine Online-Zeit um 15 Minuten. Bei einer 2 verlängert sich deine Online-Zeit um 5 Minuten. Alles andere verringert vielleicht sogar entsprechend die Online-Zeit. Aber fordern und fördern, das ist der wichtigste Aspekt. Ja, und ich bin da schon Traditionalist, was Mediennutzung angeht, ja, aber man braucht auch die Kreativität der Kinder, ja, weil wenn man und liebe Lehrer, auch da ein bisschen die mehr rauszunehmen, viele in der Oberstufe, also 10., 11., 12. Klasse, mache Hausaufgaben mit AI und ihr könnt es nicht herausfinden, dass es mit AI geschrieben wurde, weil das ist wirklich so schwierig und so komplex. Deswegen brauchen wir da eine Standardisierung oder Regulierung von gewissen Rahmenbedingungen, damit jeder auf der Spielwiese mit den gleichen Regeln agiert. Aber im Endeffekt brauchen wir, wie gesagt, einfach viel, viel mehr Neugierde, viel, viel mehr Nutzungsverhalten, weil ich glaube, mit der Kompetenz und mit der Neugierde reinigt sich quasi dieser raue Ton wieder. Aber die nächsten 2-3 Jahre sehe ich das nicht so. Aber wie gesagt, mit einer gemeinsamen Initiative, glaube ich, bin ich sehr, sehr zuversichtlich und hoffe, also, dass wir das schaffen.
Wir haben ganz viel Arbeit vor uns. Das bleibt definitiv erstmal so stehen. Es gibt viel zu tun in den nächsten Jahren im Bereich Social Media, und der Verantwortung haben wir uns als, ja, wie Axel immer sagt, Axel Hellmann, emotionaler Reaktor der Region auch zu verpflichten. Also es geht schon darum, auch weiterhin für unsere Werte einzustehen, Haltung zu zeigen, dann eben auch zunächst mal auf X. Ich sage ganz bewusst zunächst, weil man nie weiß, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren. Wir haben das ganze Thema im Blick und schauen uns das an. Es ist kein Freifahrtschein für alles. Wir sehen das auch kritisch, das muss man auch dazu sagen, gewisse Entwicklungen, ähnlich wie das eben andere Clubs auch tun. Aber wir werden in Zukunft auch Blue Sky vermehrt bespielen, um auch diese Zielgruppe zu bedienen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir möglichst viele Menschen weiterhin an Eintracht Frankfurt auch im Bereich Social Media teilhaben lassen können. Nichtsdestotrotz geht es natürlich auch darum, weiterhin auch die Reichweite und die Menschen zu erreichen, die auch auf diesen relevanten Plattformen sind. Und X ist aufgrund dieser besagten Reichweite eben noch sehr relevant. Und wir werden uns anschauen, wie das Ganze in Zukunft sich verhält. Werden weiterhin kritisch draufschauen, werden aber auch versuchen müssen, Konzepte zu finden, um eben das nehmen wir mit aus dem Gespräch, was das Thema Medienkonsum und vor allen Dingen auch Kinder und Jugendliche in dem Zusammenhang irgendwie betrifft, weiter auch zu fördern und auch zu unterstützen, und haben wirklich viel Arbeit, glaube ich, auch als Bundesligist und als Bundesliga an sich vor uns.
Absolut. Ja, und im Endeffekt, du hast jetzt quasi so ein bisschen die Herangehensweise geschildert. Ich glaube, man könnte sogar noch einen kleinen strategischen Schritt zurückgehen, indem man quasi jede Social-Media-Plattform, die es quasi gibt, und das macht er ja entsprechend, analysiert, und jeder Plattform, die man dann in den Club-Medien-Mix bei Eintracht Frankfurt oder bei einem anderen Bundesligisten eben einsetzt, eine Rolle zuweist. Also ich sag mal Facebook, die Highlight-Plattform, Instagram, die Unterhaltungsbühne, X, das schnellste Nachrichtennetzwerk. Und das schnellste Nachrichtennetzwerk kann dann eben entsprechend ersetzt oder ergänzt werden mit Alternativen wie Blue Sky, wie Mastodon oder Threads. TikTok als die Spaßbühne, ja, weil da funktioniert keine Vermarktung oder Sponsoring-Aktivierung in dem Form. LinkedIn als die Leitplanke oder der Zugang in den B2B-Bereich und, ja. Und so kann man entsprechend jede Plattform, ja, auch begründen, warum man sie einsetzt, mit dem Nutzen eben auch sehen und entsprechend halt auch hinterfragen. Und deswegen, ja, freue ich mich auf euren Weg, den beobachten zu dürfen, und auf bald.
Ganz besonders freuen wir uns auch, wenn ihr uns da draußen besucht auf eintracht.de, ganz klassisch auf der Website, denn da gibt es auch alle Informationen auf Mein Aquila, unserer App, und Eintracht TV beispielsweise. Da gibt es alles rund um Eintracht Frankfurt ohne störende Kommentare, ohne politische Diskussion und ohne Ärger. Das sollte man vielleicht auch an der Stelle sagen, denn der eine oder andere möchte einfach nur sich mit Fußball beschäftigen und einfach nur Eintracht Frankfurt erleben. Und ich glaube, das sollte auch noch möglich sein in der heutigen Zeit, die doch so anstrengend geworden ist und eben ja manchmal auch nervig. Aber trotzdem, vielen Dank fürs Gespräch, Mario. Ich glaube, es war sehr, sehr interessant, auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Es ist eine Diskussion, die uns auch in den nächsten Jahren erhalten bleibt, da bin ich sicher. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass wir sehr verantwortungsvoll mit diesem Thema umgehen. Danke, Mario Leo.
Danke, dass ich dabei sein darf.